Ich feiere es einfach immer, an einem Sonntagmorgen Gemeinschaft zu haben mit Freunden, mit euch, mit Menschen, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, wieder heute hier zu sein. Vielleicht ein bisschen in einer anderen Position heute, nicht wie im Bekannt hier hinterm Schlagzeug oder so. Aber ich hoffe auch trotzdem, dass ich euch heute ermutigen kann und vielleicht etwas mitgeben kann von dem, was Jesus mir aufs Herz gelegt hat. Für viele von euch bin ich erst so ins Blickfeld gerutscht, als ich schon in meinen späten 20ern war. Aber ich nehme euch vielleicht ein bisschen mit rein, als ich noch ein Teenager war. Ich war immer jemand, der richtig aktiv war. Ich bin immer gerannt, überall, wohin ich gegangen bin. Ich wollte immer direkt schnell am Ziel sein, wahrscheinlich auch oft, weil ich einfach viel zu spät komme. Das ist so ein bisschen meine südafrikanische Mentalität. Und wenn man dann rennt, dann schafft man es vielleicht noch so 1-2 Minuten weniger spät zu sein. Von dem her erinnere ich mich einfach immer gut, dass ich so viel gerannt bin. Und in Johannesburg, wo ich aufgewachsen bin, haben wir auf einem richtig großen Kirchengrundstück gewohnt. Fast 2 Hektar groß. Und unser Haus, also das Pastorenhaus, mein Papa war eben Pastor in der Kirche, und unser Pastorenhaus war so ungefähr 150 Meter von der Kirche entfernt. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht dienlich war, meinem Pünktlichkommen. Weil man irgendwie immer schon denkt, ich bin sowieso schon da, und plötzlich merke ich, oh, der Gottesdienst geht eigentlich jetzt los oder die Lobpreisprobe ist schon jetzt. Und deswegen bin ich diese 150 Meter, glaube ich, öfters gerannt als gelaufen. Und ja, dieses zu spät kommen war schon manchmal ein Problem bei mir. Durch meinen Vater, der dann mit 50 angefangen hat zu joggen, er hat sich kein Motorrad gekauft, wie manche Männer, er hat angefangen zu joggen, und da bin ich dann auch ins Joggen reingekommen. Ich habe voll meine Liebe fürs Joggen entdeckt und habe einfach gemerkt, hey, das ist voll etwas, wo ich loslassen kann, wo ich so ganz unbefreit Zeit haben kann, wo ich die Natur genießen kann, wo ich Zeit mit Jesus genießen kann. Heute Morgen war ich auch wieder joggen, um einfach meine Gedanken zu sortieren, und es tut mir immer so gut. Ich durfte meinen Vater auch auf richtig vielen Wettläufen begleiten. Meistens bin ich nur so 10 Kilometer gelaufen, eher stabile 42 oder auch mehr. Und bei manchen Wettläufen habe ich ihn auch nur begleitet. Zum Beispiel bei dem Comrades Marathon. Vielleicht haben manche von euch schon davon gehört. 2014 ist mein Vater den Comrades Marathon gelaufen. Und der Comrades ist der älteste und sogar der teilnehmerstärkste Ultramarathon der Welt. Und auch wenn ich nicht bei diesem Wettkampf aktiv mitgelaufen bin, war es für mich wirklich ein beeindruckendes Erlebnis, um das mitzubekommen. Es sind so rund 20.000 Läufer, die da laufen und versuchen, diese 89 Kilometer zu bewältigen. Und ich durfte an der Seitenlinie dabei sein mit Tausenden von anderen Menschen und sie anfeuern, meinen Papa anfeuern für diese 89 Kilometer und auch am Ende dabei sein und sehen, wie diese Läufer nach diesem ewig langen Lauf in das Stadion reinlaufen und ihr Ziel erreichen. Mein Papa hat auch sein Ziel erreicht, er hat fast gewonnen. Man sagt ja, die Letzten werden die Ersten sein. Mein Papa hat es, glaube ich, mit 5 Sekunden noch geschafft bis zur Cut-Off-Time. Aber was für ein Erlebnis, richtig cool. Und du denkst dir vielleicht heute, warum erzähle ich gerade so viel übers Laufen, übers Joggen? Weil ich die Vision habe, dass wir für unsere Gemeinde einen Jogging-Club starten wollen. Ich glaube, vielleicht sind ein paar von euch dabei. Ich folge manchen von euch auf Strava, vielleicht ihr mir. Nein, Spaß. Ihr müsst keine Angst haben. Aber die Bibel benutzt sehr oft dieses Bild von einem Lauf für unser Glaubensleben. Wenn wir Jesus nachfolgen, starten wir damit in einen Lauf. Und auch Paulus benutzt dieses Bild von einem Wettlauf sehr oft. Er schreibt in seinen Briefen ganz viel dazu, wie wir unser Glaubensleben leben sollen, wie wir diesen Lauf angehen sollen. Und oft, wenn ich morgens joggen gehe oder danach meinen Lauf auf der bekannten Plattform Strava, vielleicht kennen die manche von euch, das ist so eine Sportlerplattform, wenn ich da meinen Lauf poste, man kann auch immer was dazu schreiben oder so, ich bin meistens zu faul, mach nix, aber da denke ich mir meistens so, oh, bestimmt hätte Paulus auch damals, er war bestimmt ein Läufer, ich bin mir sicher, bestimmt hätte Paulus auch seinen Lauf, irgendwie Morgenlauf in Antioch oder irgendwie Staffellauf in Rom, Hürdenlauf, keine Ahnung, was er alles gemacht hätte. Auf jeden Fall hätte er bestimmt auch da gepostet und vielleicht irgendwie noch einen richtig guten Vers, oder waren damals nicht Verse, seine guten Worte dazu geschrieben, um die Leute zu ermutigen, seine anderen Sportler. Aber heute geht es nicht um Paulus. Ich will heute mit uns einen Text aus dem Hebräerbrief anschauen. Und dieser Text verwendet auch das Bild von einem Lauf. Es sind Verse, die mich schon sehr lange begleiten in meinem Leben, die ich mir damals, als ich noch ein Teenager war, so ein bisschen zu meinem Lebensmotto gemacht habe und angenommen habe. Und genau diese Verse wollen wir dann heute durchgehen. Und für mich, es hat sich sogar so entwickelt, ich habe mir einen Aufkleber gemacht, den ich auf unsere Kaffeemaschine geklebt habe. Morgens sehe ich das immer, da steht Hebrews 12, also Hebräer 12. Im Englischen hat es noch ein bisschen was Kniffliges dazu, einen kleinen Witz. Wenn du Englisch verstehst, dann kannst du dir vielleicht denken, warum ich den auf die Kaffeemaschine geklebt habe. Aber genau, das ist einfach etwas, das mich wirklich schon lang begleitet. Wer den Hebräerbrief geschrieben hat, ist tatsächlich unklar. Man weiß es bis heute nicht, ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Der Brief richtet sich aber an Christen, die zu der Zeit, ich glaube es war so ungefähr 65 nach Christus, die an ihrem Glauben an Jesus angefangen haben zu zweifeln. Sie wussten nicht mehr, ob sie auf dem richtigen Weg sind und haben sich überlegt, zu ihrer früheren Lebensweise im Judentum zurückzukehren. Und an diese Menschen schreibt eben dieser Schreiber diesen Brief. Und die eine Frage, mit der der Hebräerbrief sich behandelt, ist diese Frage: Wie hängt eigentlich das Alte Testament, die Gesetze und Jesus kommen und was er getan hat, wie hängt das alles zusammen? Und Tobi hat da richtig gut eine Predigt schon gehabt letzte Woche. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, ermutige ich euch wirklich, hört euch diese Predigt noch an. Und lest vielleicht sogar mal parallel dazu den Hebräerbrief. Für mich war das nochmal so voll ein Eye-Opener, als ich diese Woche den Hebräerbrief nach dieser Predigt gelesen habe und gerade diese ersten, ich glaube 7, 8 Kapitel, die sich so stark mit dem befassen, was Jesus getan hat, sind wirklich ganz eindrücklich für mich gewesen. Der Hebräerbrief zeigt uns nämlich, dass Jesus das schafft, schafft nicht einfach das ab, was vorher war, vielmehr findet das, was Gott im alten Bund begonnen hat und angekündigt hat, in Jesus seine Erfüllung. Das Gesetz, die Opfer, das Priestertum, all das weist letztlich auf Jesus hin. Und deshalb ermutigt eben der Verfasser des Hebräerbriefes diese Christen: Bleibt an Jesus dran, gebt nicht auf. Und genau diese Verse wollen wir jetzt zusammen lesen. Es ist Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Und ich möchte noch beten, bevor wir jetzt in diesen Text einstarten. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sprechen willst heute Morgen. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und für uns heute noch genauso eine Relevanz hat. Öffne du unsere Herzen, öffne du unsere Ohren, damit wir heute hören können von dir und empfangen dürfen. Amen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Ich finde dieses Bild von dem Lauf eben so genial. Und so oft denke ich an diese Verse, wenn ich am Morgen joggen gehe, dass unser Leben mit Jesus wie ein Lauf ist. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass vielleicht sogar der Schreiber des Hebräerbriefs auch ein Jogger war, auch viel gelaufen ist. Vielleicht war er auch mal beim Wettlauf dabei. Auf jeden Fall weiß er wirklich gut, auf was es ankommt bei einem Lauf. Und er gibt uns ganz paar praktische Gedanken mit. Und ich habe diese Verse für uns heute Morgen in 5 Punkte aufgeteilt, in 5 Punkte gegliedert. Und ich hoffe, dass du vielleicht davon was mitnehmen kannst, dass du was praktisch in deinem Leben anwenden kannst. Das sind Sachen, die mich begleiten, die mich bewegen und wo ich auch unterwegs bin. Der erste Punkt, umgib dich. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Diese Schar von Zeugen, von denen der Verfasser spricht, die nennt er tatsächlich in Hebräer 11, also unmittelbar vor diesem Vers, da hat er eine ganze Liste von Glaubenshelden, die wir so nennen, Menschen vor uns, die schon diesen Lauf angetreten sind und diesen Lauf vollendet haben. Es sind Menschen wie Noah, Abraham, Sarah, die sind alle gelaufen, Josef, Mose, Rahab, sie sind alle diesen Lauf gelaufen. Wir sind also nicht die Ersten, die diesen Glaubenslauf antreten, auch wenn es sich manchmal vielleicht so fühlt, aber Menschen vor uns haben Zweifel, Widerstände und schwere Zeiten erlebt und sie haben erlebt, dass Gott gut ist und dass er treu ist. Und das drückt er hiermit aus. Und wie bei einem Wettkampf brauchen wir Menschen, die uns ermutigen, die für uns Vorbilder sind und die uns vorangehen. In manchen Übersetzungen wird diese Schar von Zeugen auch beschrieben mit einer Wolke. Das war damals in der Antike ein Begriff für so eine Riesenmenge. Und heute würde man vielleicht eher sagen, ein Meer von Menschen. Halt dieses Bild von etwas, das so weit über den Horizont hinausgeht. Es sind nicht nur ein paar Zeugen, die wir haben. Es ist nicht nur eine Handvoll von Menschen, die es irgendwie geschafft haben, mit Gott zu leben. Es sind wirklich unzählige. Und gerade beim Comrades Marathon, wo ich mit dabei war, wurde mir dieses Bild so nochmal ganz lebendig vor Augen gebracht. Als ich mit diesen tausenden anderen Menschen da war und diese Läufer durch diese Menschenmengen gelaufen sind. Und wenn ich dieses Bild für unseren Glaubenslauf einmal etwas weiter denke, dann gibt es Menschen vor uns, Menschen neben uns und Menschen, die nach uns kommen. Wir brauchen Menschen vor uns, von denen wir lernen, Menschen neben uns, mit denen wir laufen und Menschen hinter uns, für die wir selbst zum Vorbild werden. Paulus schreibt in seinem Brief an die Thessalonicher, in 1. Thessalonicher 1, Vers 6 bis 7. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Ihr des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Paulus sagt selbst, dass er ein Vorbild ist für diese Menschen. Er war ein Vorbild auch in Anfeindungen, auch in schwierigen Zeiten. Und die Menschen, für die er ein Vorbild war, wurden später zum Vorbild wieder für andere. Nicht nur die Glaubenshelden in Hebräer 11 sind unsere Vorbilder und können uns ermutigen. Diese Wolke der Zeugen wächst und wächst und wächst. Immer mehr Zeugen kommen dazu. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Menschen, die dir ein paar Kilometer voraus sind. Vielleicht gibt es auch Menschen, die ihren Lauf schon vollendet haben, die du kennst oder kanntest. Schau auf ihren Glauben und lerne von ihnen. Und dann schau auch mal hinter dich. Wer läuft hinter dir? Für wen kannst du vielleicht ein Vorbild sein? Wer lernt gerade von dir, wie man Jesus nachfolgt? Meine Eltern sind für mich auf jeden Fall noch immer ein Vorbild im Glauben. Und auch über die Jahre hinweg durfte ich immer wieder von jungen Männern begleitet werden, in Südafrika von meinen Cousins und unserem Jugendpastor damals. Und auch hier in der Gemeinde habe ich Vorbilder gefunden, die mir im Glauben voraus sind, die mir den Weg zeigen. Und mit manchen von euch darf ich auch gemeinsam unterwegs sein. Wir dürfen gemeinsam laufen. Und einzelne von euch durfte ich auch schon begleiten. Aber genau deshalb brauchen wir ja Gemeinde. Wir brauchen Hauskreise, wir brauchen Gruppen, wir brauchen Orte, an denen wir Gemeinschaft leben, an denen Freundschaften entstehen, wo wir gemeinsam dienen, wo wir gemeinsam feiern, wie heute Morgen hier einen Gottesdienst. Wir brauchen Orte, an denen Jüngerschaft ganz praktisch gelebt wird. Der Glaubenslauf beginnt nicht mit dir und er endet auch nicht mit dir. Lerne von denen, die vor dir laufen. Laufe mit denen, die neben dir sind. Und gib weiter an die, die nach dir kommen. Der zweite Punkt, Lauf. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Weißt du, niemand kann deinen Glaubenslauf für dich laufen. Du kannst echt gute Vorbilder haben und du kannst sehr viel über den Glauben wissen und du kannst dich umgeben mit zig Menschen, die unterwegs sind mit Jesus und schon losgelaufen sind. Aber du selbst musst auch laufen. Und auch wenn wir viel voneinander lernen können und in Hebräer 11 eben auch voll ermutigt werden von diesen Glaubenshelden wie Mose und also über den wir auch jetzt gerade in der letzten Predigtreihe viel gehört haben, sieht mein Lauf bestimmt ganz anders aus wie seiner. Mein Leben sieht ganz anders aus wie das Leben von Mose und auch ganz anders wie dein Leben. Auch Paulus spricht in der Apostelgeschichte von seinem ganz persönlichen Lauf. Und er schreibt da, wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn erhalten habe. Paulus wusste also, vor ihm liegt ein Lauf. Jesus hat mir einen Auftrag gegeben. Und auch dein Lauf liegt vor dir. Gott hat dir vielleicht Gaben anvertraut. Er hat dir Menschen gegeben, Möglichkeiten geschenkt. Er hat dich an einen ganz bestimmten Platz und Ort gestellt. Du bist nicht dazu berufen, den Lauf eines anderen zu laufen. Du sollst den Lauf laufen, der vor dir liegt. Wenn ich immer nur meinem Vater von der Seitenlinie aus zugeschaut hätte, dann wäre ich noch immer genau dort geblieben. Ich hatte das große Privileg, in einer Familie, in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo ich schon von klein auf sehen und erleben durfte, wie Glaube ganz praktisch und lebendig im Alltag gelebt wurde. Und trotzdem musste ich irgendwann selbst diese Entscheidung treffen, jetzt laufe ich. Vielleicht stehst du tatsächlich noch ganz am Anfang deines Glaubenslaufes oder hast bisher hauptsächlich von der Seitenlinie aus zugeschaut. Dann ist heute vielleicht der Moment, selber loszulaufen oder auch nur einfach mal einen Schritt weiter zu gehen, um Jesus erstmal besser kennenzulernen und ihn persönlich kennenzulernen. Aber dieses Laufen gilt genauso für uns, die schon 10, 20, 30, 50 oder sogar noch mehr Jahre mit Jesus unterwegs sind. Solange wir noch laufen und unser Lauf nicht zu Ende ist, liegt immer noch etwas vor uns. Vielleicht ist es ein nächster Schritt, den Gott dir schon länger zeigt, eine Gabe, die du einsetzen sollst, einen Menschen, für den du da sein sollst, einen Dienst, den wir übernehmen können, vielleicht ein Gespräch, das du führen musst. Was bewegt Gott schon lange in dir, wo du einen weiteren Schritt gehen sollst? Die Frage ist also nicht nur, bin ich irgendwann einmal losgelaufen, sondern laufe ich heute den Lauf, der vor mir liegt? Vergleiche dich nicht mit anderen. Du musst nicht Mose sein, du musst nicht Paulus sein, du musst nicht ich sein und du musst auch nicht die Person neben dir sein. Lauf den Lauf, den Gott vor dich gelegt hat. Der dritte Punkt, leg ab. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, und von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Für alle, die vielleicht schon einen längeren Lauf gemacht haben, vielleicht auch einen Marathon, weiß nicht, wer von euch hier mal einen Marathon gemacht hat, man nimmt auf jeden Fall nicht sehr viel mit sich mit. Man hat ein dünnes Hemd an, Jogging-Schuhe, Hose, das ist alles. Wenn du jetzt noch einen Rucksack mit dir rumträgst und sowas, dann schaffst du das wahrscheinlich nicht, weil jedes zusätzliche Gewicht, das du hast, vielleicht die Apple Watch nimmt man noch mit, aber jedes zusätzliche Gewicht, das man hat, das ermüdet uns und das will uns aufhalten. Und der Verfasser des Hebräerbriefs unterscheidet hier sogar zwischen zwei Sachen. zwischen diesem unnötigen Gewicht, das unseren Lauf erschwert, aber auch der Sünde, die uns so leicht gefangen nimmt. Beides müssen wir loswerden, wenn wir ungehindert laufen wollen. Und bei Sünde ist es uns meistens irgendwie klar, die gehört nicht in unser Leben rein. Und trotzdem schreibt der Verfasser, dass wir so leicht von der Sünde gefangen genommen werden. Das betrifft also uns alle. Er sagt nicht so, manche von euch, wir alle sind von der Sünde, wir alle kommen in Versuchung von der Sünde und keiner ist davon frei. In manchen Übersetzungen heißt es sogar, dass diese Sünde uns umstrickt. Stell dir vor, du läufst und hast so ein Seil, das dir so langsam um die Beine gewickelt wird. Am Anfang bist du vielleicht noch ein bisschen beweglich, weil das Seil noch locker ist, aber so fester das Seil um deine Beine gewickelt wird, je mehr wirst du unbeweglich und kommst zu Fall und kannst nicht mehr weiterlaufen oder nur noch ganz schwer vielleicht weiter kriechen oder so. Und genau das ist das Gefährliche an Sünde. Am Anfang merken wir es vielleicht gar nicht, dass sie uns gefangen nimmt. Sie verspricht uns etwas, was unsere menschlichen Begierden anspricht. Vergnügen, Anerkennung, Freiheit, vielleicht den einfacheren Weg. Und das, was uns vielleicht Freiheit verspricht am Anfang oder was uns Vergnügen spricht oder was sagt, dass es unsere Sehnsüchte stillt, das fängt uns an zu binden und zu Fall zu bringen. Und genau deshalb warnt uns Paulus in Römer 6, Vers 12 bis 13 davor. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Aber der Hebräerbrief spricht eben nicht nur von Sünde. Er spricht auch von Lasten, die uns beim Laufen hindern. Es gibt vielleicht Sachen in unserem Leben, die gar keine Sünde sind und die wir trotzdem mit uns herumtragen. Dinge, die uns Kraft nehmen, unseren Lauf erschweren. Vielleicht ist es bei dir ein schlechtes Selbstbild. Vielleicht trägst du Ängste und Sorgen mit dir herum. Oder vielleicht lebst du ständig mit diesem Druck, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Für mich ist es auf jeden Fall, dass ich immer wieder meine Sorgen bei Jesus ablege und ihm anvertraue. Gerade mit unseren zwei Jungs mache ich mir sehr schnell Sorgen. Geht es ihnen gut? Sind sie gesund? Sind sie happy? Und auch wenn diese Gedanken vielleicht erstmal aus einem Natürlichen kommen als Vater, wo ich mich um meine Kinder kümmern darf und wo ich sie liebe und wo das gut ist, dass ich will, dass es ihnen gut geht, werden diese Gedanken schnell zu Sorgen, die mich belasten, die ich mit mir herumtrage, wo Jesus sagt, dass das mich erschöpft. Und genau da hilft mir immer dieser Text in Matthäus 11, wo Jesus zu uns spricht und sagt, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen, denn das Joch, das ich euch auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich muss mir das aber jeden Tag immer wieder sagen. Jeden Tag muss ich meine Sorgen um meine Jungs auch wieder vor Jesus legen und sagen, Jesus, nimm das ab. Weil heute geht es mir vielleicht gut und heute Morgen hatte ich vielleicht meine stille Zeit oder meine Zeit mit Gott und konnte ihm das abgeben. Aber morgen früh wache ich auf und merke plötzlich, diese Sorgen sind wieder da. Es ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag treffen müssen. Immer wieder ablegen, immer wieder Jesus anvertrauen. Und auch bei Sünde heißt dieses Loswerden nicht einfach, mach einfach mal, du schaffst es jetzt. Es ist nicht immer was Einmaliges. Oft bedeutet es, immer wieder ganz konkrete Schritte zu gehen, immer wieder dran zu sein, immer wieder unsere Sünde zu bekennen, einem anderen uns anzuvertrauen, vielleicht bestimmte Situationen zu vermeiden oder uns ganz bewusst mit anderen Menschen zu umgeben, die uns voranbringen und die uns helfen, Sünde aus unserem Leben rauszubringen. Ablegen kann ein Prozess sein, aber diesen Prozess müssen wir nicht alleine gehen. Jesus lädt uns ein, unsere Last ihm zu geben und auch der Sünde sind wir nicht hilflos ausgeliefert. Jesus hat die Macht der Sünde gebrochen. Er will uns wirklich frei machen. Vielleicht schleppst du heute auch etwas mit dir herum. Vielleicht hast du dich in etwas verfangen, was dich beim Laufen hindert. Aber du darfst heute wissen, so musst du nicht weiterlaufen. Wir müssen nicht lernen, besser mit Sünde und Lasten zu laufen. Wir sollen sie ablegen. Und der vierte Punkt, schau auf Jesus. Unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Beim Laufen merkt man wirklich schnell, da wo ich hinschaue, irgendwie, da laufe ich auch hin. Wenn ich meinen Blick ganze Zeit nach rechts und nach links drehe, dann verliere ich schnell meine Richtung oder ich gerate aus meiner Bahn heraus. In unserem Leben gibt es so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Beziehungen, Hobbys, Karriere, Medien, Familie. Und nicht alles, was um unsere Aufmerksamkeit kämpft, ist automatisch schlecht. Aber auch nicht alles, was gut ist, sollte unser Fokus sein. Familie ist was richtig Schönes. Ich liebe es, mit meiner Familie unterwegs zu sein, Zeit mit ihnen zu verbringen, meinen Jungs meine volle Aufmerksamkeit zu geben. Und auch einer Karriere nachzugehen, kann richtig Spaß machen. Und ist was echt Tolles. Hobbys sind ein super Ausgleich zum Alltag und wir brauchen das eben. Joggen gehen oder sowas, das sind alles gute Sachen. Aber auch etwas Gutes kann so viel von meiner Aufmerksamkeit bekommen, dass ich nur noch das sehe. Ich persönlich kann mich zum Beispiel voll in Inneneinrichtung verlieren. Ich habe neulich so ein Video geschickt bekommen, ich sage jetzt nicht von wem, und da habe ich gleich stundenlang verbracht, mir anzuschauen, wie Architekten irgendwie ihre Häuser innen optimieren. Ich liebe es. Oder zum IKEA zu gehen, mir neue Möbel anzuschauen, Magazine durchzublättern von Designern mit tollen Möbelstücken, die ich mir sowieso nicht leisten kann. Aber ich liebe das und ich kann wirklich Stunden dran verbringen und auch ausprobieren, ganz praktisch bei uns zu Hause. Macht mir wirklich Spaß. Und eben, das ist auch nicht falsch. Es ist ein tolles Hobby. Es macht mir wirklich Freude. Aber ich merke, je mehr Zeit und Aufmerksamkeit ich etwas gebe, desto wichtiger wird es mir plötzlich in meinem Leben. Wenn ich dauerhaft meine Aufmerksamkeit diesem schenke, fängt es plötzlich an, die Richtung meines Lebens zu bestimmen. Plötzlich merke ich, dass Inneneinrichtung meine Priorität geworden ist. Dass mir meine Zeit mit Jesus fehlt, dass ich was aus dem Blick verloren habe. Und jeden Tag sitze ich dann plötzlich da in der Woche und schaue mir nur noch eine Stunde lang ein Video an, über was ich Schönes in meinem Haus machen konnte. Und ich habe nicht mal ein Haus, eine Wohnung. Und ich werde dabei eigentlich unglücklicher. Und genau hier ist es was ganz Interessantes. Der Schreiber des Briefes nennt einen spannenden Begriff hier im Griechischen. Und hier steht eben nicht nur, richte deinen Blick auf Jesus. Das griechische Wort, das er hierfür verwendet, bedeutet ganz konkret, den Blick von anderem abzuwenden und ganz auf etwas auszurichten. Er sagt also nicht nur, schau auf Jesus. Er sagt, schau ganz bewusst weg von den Dingen, die in einem ungesunden Maß unsere Aufmerksamkeit einnehmen. Wir schauen auf Jesus, weil er der Wegbereiter und Vollender unseres Glaubens ist. Er ist uns ans Ziel vorausgegangen. Er hat den Tod überwunden und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Aber wir schauen auch nicht nur auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Ich glaube, so oft haben wir nur das im Fokus. Und auch wenn es extrem wichtig ist und das Fundament für unseren Glauben ist, es ist auch so wichtig, darauf zu schauen, wie Jesus gelebt hat. Er fordert uns nicht auf, einen Weg zu gehen, den er selbst nicht gegangen ist. Jesus kennt Leid, er kennt Versuchung, Ablehnung, Schmerz. Er hat uns vorgelebt, was es bedeutet, dem Vater zu vertrauen und Gott treu zu folgen. Wenn wir also wissen wollen, wie dieser Glaubenslauf aussieht, dann schauen wir auf Jesus. Und wie richte ich meinen Blick auf Jesus? Wie lerne ich Jesus besser kennen? Ganz praktisch heißt es für mich, indem ich Jesus Raum gebe in meinem Leben. Ich schenke ihm meine beste Zeit. Wenn das für dich morgens ist oder abends, das weißt du, aber wir schenken Jesus unsere beste Zeit. Wir lesen seine Worte in der Bibel. Wir lernen über ihn. Wir reden mit Jesus und bringen ihm unsere Sorgen und Ängste, unsere Freuden und alles im Gebet. Und wir nehmen uns Zeit in der Stille, wo wir Jesus hören können, was er zu uns sprechen will, wo der Heilige Geist in uns redet. Ich will ihm meine volle Aufmerksamkeit schenken. Doch gerade bei mir in meinem Alltag, und vielleicht kennst du das auch, ist diese Zeit extrem umstritten. Mit Familie und Beruf und auch Gemeinde passiert es sehr schnell, dass Jesus wieder in den Hintergrund rutscht und dass ich keine Zeit mehr für ihn habe. Aber ich will da immer wieder dranbleiben, immer wieder auf Jesus schauen und ihm diesen Platz in meinem Leben geben. Weil Paulus beschreibt in 2. Korinther 3, Vers 18 was ganz Besonderes, was passiert, wenn wir das machen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wir sehen also, das, worauf wir schauen, verändert uns. Und wenn wir auf Jesus schauen, werden wir ihm immer ähnlicher. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Also schau auf Jesus. Und der letzte Punkt, bleib dran. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Für die meisten von uns ist dieser Glaubenslauf kein Sprint, auch keine 10 Kilometer, wahrscheinlich auch kein Marathon. Die meisten von uns laufen einen Ultramarathon. Und bei so einem langen Lauf wird man schnell müde. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo man denkt, hey, ich kann nicht weiterlaufen. Und genau deshalb fordert uns Hebräer 12, 1 bis 3 heraus, mit Ausdauer zu laufen und nicht den Mut zu verlieren. Dieser Gedanke des Aushaltens und Dranbleibens zieht sich tatsächlich durch alle drei Verse. Wir sollen mit Ausdauer laufen. Jesus hat das Kreuz ausgehalten. Und wir sollen darauf schauen, was Jesus ausgehalten hat, damit wir selbst nicht aufgeben. Bei unserem Glaubenslauf geht es nicht darum, wie schnell wir laufen oder wie perfekt wir laufen. Entscheidend ist, dass wir an Jesus festhalten, dass wir immer wieder aufstehen und weiterlaufen und dass wir an unser Ziel kommen. Wir haben alle unsere eigenen Herausforderungen und Kämpfe. Du hast eine eigene Lebenssituation, du hast eigene Umstände, mit denen du konfrontiert bist, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir werden alle Höhen und Tiefen in unserem Leben erfahren. Aber Jesus verspricht uns nie, dass wir ein einfaches Leben haben werden, dass wir ein unkompliziertes Leben haben werden. Aber Jesus verspricht uns, wenn wir an ihm festhalten, dann kommen wir an unser Ziel, weil er uns vorausgegangen ist. Als Paulus am Ende seines Lebens ankommt, als er in Rom in Gefangenschaft ist, er weiß, dass er nicht mehr herauskommen wird, schreibt er in dem 2. Timotheusbrief ganz besondere Sätze. Er schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Was für ein Satz am Ende eines Lebens, wenn du sagen kannst, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich möchte so am Ende meines Lebens auf meinen Lauf zurückblicken. Und genau deswegen will ich mich immer wieder, jeden Tag neu, umgeben von Menschen. Umgib dich, lauf, leg ab, schau auf Jesus und bleib dran. Ich will mir immer wieder diese Punkte vor Augen bringen und Jesus vor Augen bringen. Weißt du, nach einem langen Lauf, das längste, was ich bisher gemacht habe, war ein Halbmarathon. Ich hoffe, es kommt noch mal länger. Aber selbst da, nach so einem Lauf, wenn man durchgehalten hat, ist das Schönste einfach diese Ziellinie zu erreichen, zu wissen, ich bin dran geblieben, ich bin angekommen. Und jetzt wartet dieser Siegespreis auf mich. Diese finnische Medaille, die man bekommt, die man umgehängt bekommt, wenn man über diese Ziellinie läuft. Bei Jesus zu sein, in seiner Gegenwart, in Ewigkeit zu leben, das ist unser Ziel. Und danach sehne ich mich jeden Tag. Darum habe ich mich entschieden, jetzt schon zu laufen mit Jesus. Und deswegen trage ich diese Freude in mir. Und deswegen bleibe ich dran. Amen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du nicht gekommen bist, nur um zu sterben, sondern dass du gekommen bist, um zu leben, um uns zu zeigen, was Leben mit dir wirklich ist. Und Jesus, du kennst uns und unsere Umstände. Du weißt, wo jeder von uns steht in seinem oder ihrem Glaubensleben. Und ich bitte dich heute, dass wir wieder den Mut bekommen, um weiterzulaufen, um unseren Blick auf dich zu richten und dich in unseren Fokus zu setzen. Danke, Jesus, dass du uns vorausgegangen bist, dass du der Vollender unseres Glaubens bist, auf den wir blicken, zu dem wir laufen und dem wir eines Tages in Ewigkeit gegenüberstehen dürfen. Amen.